Heute kommt der letzte Teil und Abschluss der Predigtreihe zum Buch Daniel, deswegen aus Kapitel 12 jetzt einige Verse. Damit der Zusammenhang noch klar ist für die, die die Predigtreihe nicht gehört haben, wir haben in der letzten Woche schon aus Kapitel 12 gehört, es sind Visionen noch, die Daniel bekommt und Dinge, Informationen über das Ende der Welt, über das Ende der Zeit, darüber, wie es mit dem Volk Israel ausgehen wird. Und dann wird dem Daniel Folgendes gesagt: Daniel, verbirg die Worte und versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis gewinnen. Das Buch Daniel ist in der Tat immer wieder durchforscht worden und Erkenntnis ist hinzugewonnen worden. Nicht immer waren die Erkenntnisse richtig, man kann auch manchmal falsch liegen. Aber insgesamt kann man sagen, ist ein Zugewinn an Erkenntnis zu diesen prophetischen Worten da bis heute. Dann heißt es weiter, es standen zwei andere Männer da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem. Und er fragte den Mann in leinenen Kleidern, der jenseits des Stromes stand, also ist alles Vision, nicht? Wann kommt das Ende dieser großen Wunder? Und ich hörte den Mann in den leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, er hob seine rechte Hand und seine linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Und ich hörte es, verstand es aber nicht und fragte: Mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Und er sagte: Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen, versiegelt, bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ich war ungefähr 13 Jahre alt, da habe ich in den Ferien mal einen Computerkurs besucht. Ja, es gab tatsächlich damals auch Computer, das war so gerade im Aufkommen. Und allerdings ohne irgendwas davon wirklich zu verstehen, weil ich keinen Computer hatte. Bin mit einem Freund dahin gegangen, eigentlich seinetwegen und aus Langeweile. Das war so eine Aktion, Ferienpass, und da gab es Angebote, die man da wahrnehmen konnte. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was da läuft, was man auch machen konnte, durchaus an den Bildschirmen. Waren böhmische Dörfer für mich. Und da kam ich mir schon etwas blöd vor. Später gab es dann in der Schule einen Computerkurs. Das war dann Unterrichtsfach Informatik und ich hatte immer noch keinen PC. Und deswegen war ich immer noch ahnungslos. Aber das Gute daran war, dass in diesem Kurs auch viele andere Schüler saßen, denen es genauso ging. Und da war es dann nicht ganz so schlimm. Das ist ein erster Punkt meiner Predigt. Der Mensch ist lieber gemeinschaftlich dumm, dann wiegt es nicht so schwer, nicht, wenn man da in guten Gemeinschaft ist. Und wir lesen ja hier im Buch Daniel Folgendes am Ende, nämlich, dass dieser große Mann Gottes, wir haben jetzt viel über ihn gehört, nicht, eine beeindruckende Gestalt, dieser große Mann Gottes und Prophet, nichts verstanden hat von seinen Visionen. Kriegt von Gott etwas gezeigt, gesagt und versteht das nicht. Und mancher Bibelleser hat sich ja auch schon die Zähne ausgebissen an Bibeltexten und sich gefragt, was soll das bloß bedeuten? Das ist mir alles irgendwie rätselhaft. Und da ist es schön zu wissen, wir sind nicht alleine ahnungslos. Also selbst auch die Autoren konnten nicht alles ausloten. Daniel war komplett überfordert. Er schreibt hier, ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Und da merkt sofort der Audiobibelhörer, das bin ja ich. Ich hörte es, aber ich verstehe es nicht. Die Bibel spricht zu mir, sie spricht von mir, aber nicht immer verstehen wir alles. Das ist mein erster Punkt. Warum ist mir das aber wichtig? Weil Daniel die Worte, die er nicht verstanden hat, trotzdem aufschrieb. Er hat sie bewahrt. Hätte ich auch sagen können, alles unverständlich, da brauche ich mich nicht mit beschäftigen. Er hat es genau aufgeschrieben und bewahrt. Heerscharen von Gläubigen nach ihm haben diese Texte abgeschrieben. Sie haben nicht gewusst, was das alles zu bedeuten hat. Martin Luther hat dann übersetzt aus dem Alten Testament mit einem Team von Leuten. Es ist schwierig, diese Texte zu übersetzen. Manche weiß man gar nicht so richtig. Und dann hat man gerätselt. Und sie haben in der Deutung manchmal auch etwas daneben gelegen. Wir würden das heute anders sehen. Zum Beispiel heißt es ja am Ende dann, diese Dinge werden alle wichtig werden, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes, also des Volkes Israel, ein Ende hat. Das konnte Luther sich nicht vorstellen. Das hat er auch irgendwie geleugnet, nicht, dass die Juden mal wieder in ihre Heimat gehen und da diesen Staat haben. Wir sehen das heute vor Augen. Nicht? Da ist es dann klar, was damals noch nicht klar war. Aber es ist doch dies, finde ich, eine Ermahnung und Ermutigung, sich generell mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und das zu achten. Und zwar auch dann, wenn man Dinge darin nicht versteht. Ich bin ja Bibelleser seit meiner Konfirmation, also seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich hier meine Konfi-Bibel. Die habe ich hier irgendwo hingelegt, die ist ja auch ganz schön angeranzt schon, weil die so viel immer benutzt wird. Und da sind viele Texte drin, ich habe die gelesen und dann gedacht, man hat es zur Kenntnis genommen. Und dem Daniel wird ja gesagt, das gilt für später einmal wird es wichtig sein. Und das ist eine Aussage, die gilt weltgeschichtlich, wie ich schon erwähnte. Dinge, die Gott offenbart hat, können manchmal erst am Ende der Zeit verstanden werden. Sie sind aber schon aufgeschrieben. Und da kann es sein, Dinge, die uns heute unverständlich bleiben werden und vielleicht auch unbedeutend sind für unser Leben, in der nächsten, übernächsten Generation werden sie vielleicht wichtig. Aber das andere ist mir bedeutsamer, nämlich, dass das auch individuell gilt, lebensgeschichtlich. Weil Worte, die gar nicht generell rätselhaft sind, sondern die schon verständlich sind, mir jetzt nichts sagen, weil das für mich im Moment nicht relevant ist, aber später einmal. Und das will ich noch etwas vertiefen. Wer sich heute nicht bemüht, Gottes Wort kennenzulernen, der wird es nicht kennen, wenn er es morgen braucht. Versteht ihr? Das ist dann zu spät. Wenn wir auf einmal in äußerster Bedrängnis sind und wir haben die Worte Gottes nicht parat, die da hineinsprechen würden, dann sind wir nicht vorbereitet. Das ist aber das Thema des heutigen Sonntags, vorbereitet zu sein. Wer aber die Worte Gottes kennt, und zwar auch die einfach mal zur Kenntnis nimmt, die im Moment nicht relevant erscheinen, der kann dann eine schöne Erfahrung machen, wie Psalm 119, Vers 92 sagt: Wäre deine Weisung nicht mein Trost gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Nicht? Da ist einer in Elend hineingeraten und zack, hat er eine Erinnerung an die Weisung Gottes, die ihm Trost war. Und vielleicht kennt das jemand auch unter der großen versammelten Gemeinde hier, dass man auf einmal in einer bestimmten Situation plötzlich ein Bibelwort in die Erinnerung bekommt, das hineinspricht in die Situation. Da taucht es dann hell in unserer Seele auf. Und wenn das geschieht, ist das ein Werk des Heiligen Geistes, von dem Jesus ja sagt, ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nicht? Aber Voraussetzung ist, dass wir die Worte Jesu gehört haben. Dann kann der Geist Gottes erinnern. Angesichts der Unverständlichkeit der Worte, die Daniel damals gesagt wurden, die er nicht verstand, hat er eine wirklich sehr kluge Frage. Und das ist mein nächster Predigtgedanke, mein zweiter Punkt. Eine kluge Frage und Gottes Antwort darauf. Daniel hatte gehört, dass sein eigenes Leben, er war ja schon alt, nicht ausreichen wird, diese Offenbarung einzuordnen. Er war dafür zu klein. Er war einfach nur ein kleiner Mensch. Gott sagt, es wird für die Zeit des Endes bestimmt sein. Also konnte er da nicht drin eindringen, nicht? Was fragt er dann? Er will sich nicht in den rätselhaften Sachen festbeißen, wie wir das oft machen. kenne ich von mir. Man will eine Sache unbedingt verstehen und da gräbt man darin rum und so. Das ist gar nicht relevant vielleicht für mich. Daniel ist da klüger. Er fragt, was wird das Ende davon sein? Man könnte auch anders übersetzen, besser vielleicht übersetzen. Was wird das Ergebnis von all dem sein? Und seht ihr, das ist doch die wirklich relevante Frage, nicht? Was kommt am Ende eigentlich dabei raus? Und da wird es dann plötzlich ganz konkret und bedeutsam. Ich meine, wir sollten diese Frage auch öfters stellen. Was wird eigentlich das Ergebnis sein? Das Endergebnis von all dem, was man jetzt so sieht in dieser Welt, was an erschütternden Dingen auch geschieht. Was wird das Ergebnis sein? Und dazu sagt Gott ihm in der Tat einige Dinge. Und das lese ich vor. Er sagt, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Du aber, Daniel, gehe dem Ende entgegen und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also zu diesem zweiten Predigtteil habe ich auch drei Punkte. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft. Diese Notwendigkeit der Reinigung vor Gott, die wusste Daniel ganz genau. Die Opfer im Alten Testament, die da geboten waren in den Mosebüchern, bezeugen das. Ihr könnt da lesen im dritten Buch Mose und so. Im zweiten Buch Mose schon, wie dieser Gottesdienst geordnet ist, nicht? Wie die Opfer gebracht werden, wie das Volk besprengt wird mit diesem Blut von den Opfertieren, mit Wasser vermengt und so. Und es hat alles eine tiefsinnige Bedeutung. Der Hebräerbrief verrät uns dann, es ist nur ein Hinweis auf das eigentliche Opfer, durch das alleine Menschen wirklich vor Gott gerecht werden. Jetzt war aber Daniel zu einer Zeit, wo der Tempel in Jerusalem gar nicht mehr existierte. Es war ja zerstört worden durch die Babylonier, das Volk war verschleppt worden, also gab es diesen Opfergottesdienst gar nicht mehr. Und da wurden andere Texte wichtig, zum Beispiel Psalm 51, das kannte Daniel, der war nämlich ein Bibelleser. Und im Psalm 51 ist dieses Gebet, schaffe in mir Gott ein reines Herz, was beim Abendmahl auch immer seinen Platz hat. Da kommt folgender Gedanke vor, da heißt es von dem Beter David, dass Gott Brandopfer nicht gefallen, sondern was Gott wirklich gefällt, ist ein zerschlagenes Gemüt. Ein Mensch, der in seinem Inneren empfindsam ist und weiß, ich kann vor Gott nicht bestehen, der unruhig ist über die eigene Unzulänglichkeit vor Gott. Das ehrliche, persönliche Bekenntnis von Schuld, das bekommt jetzt hier eine wichtige Bedeutung. Und darüber, sagt der Psalm 51, steht dann die Verheißung, dass Gott gnädig sein wird. Und das haben wir ja schon in Kapitel 9 gesehen, hat Daniel fest geglaubt. Deswegen spricht er dieses lange Bußgebet, wo er sein Herz ausschüttet und die Schuld bekennt, nicht nur eigene, sondern auch die des ganzen Volkes. Und jetzt haben wir heute, finde ich, doch viel bessere Voraussetzungen, als Daniel das hatte, weil wir wissen, wie tatsächlich Gott die Reinigung möglich gemacht hat, nämlich durch Jesus, von dem Johannes der Täufer bezeugt, das ist das Lamm Gottes, das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt. Viele werden gereinigt. Ich weiß nicht, ob du dazugehörst, denn das ist nicht so, dass Gott uns einfach alle zwangsweise in die Waschanlage reinschiebt. Da muss man schon freiwillig reinfahren. Wir wollten gestern noch mal mit dem Auto, dann haben wir es doch aufgeschoben, weil die Zeit nicht so richtig reichte. Also da muss man freiwillig, das macht Gott nicht zwangsweise, das kriegst du nicht übergebraten. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft. Das heißt, zu der Vergebung, die Gott uns zuspricht durch Christus und um Christi willen, kommt Läuterung und Prüfung. Das meine ich, ist doch wichtig. Wie der Apostel Paulus schreibt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Ja, wer will nicht in das Reich Gottes eingehen? Also wenn es sowas gibt am Ende, will ich in das Reich Gottes und nicht in die Finsternis. Ich meine, wir wollen selig werden und nicht am Ende als Verfluchte dastehen. Aber Paulus sagt, es muss durch Trübsal gehen. Die können vielfältig sein, können äußere Bedrängnisse sein, Anfeindung, viele Christen werden verfolgt, vertrieben. Es können innere Bedrängnisse sein, aber es geht nicht ohne Prüfung. Und das macht doch auch deutlich, wie eigentlich überhaupt gar nicht äußere Trübsal und Not gegen unseren Glauben sprechen. Wir können gar nicht dagegen sprechen, weil uns ganz deutlich gesagt ist, das gehört zu unserem Leben, ist notwendig. Gott hat auch eine Absicht damit. Läuterung, Prüfung ist das. Ist nicht irgendein namenloses Schicksal, was über uns fällt. Der Apostel Paulus hat in seinem Abschiedswort an die Gemeindeältesten in Antiochia das auch gesagt. Wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Also beim Abschied sagt man ja nochmal, was einem wirklich wichtig ist, nicht? Das war dem Apostel wichtig, nochmal diesen Gemeindeältesten zu sagen, es werden Trübsale kommen, es wird nicht einfach werden, aber wir werden ins Reich Gottes eingehen. Das gibt er ihnen mit. Hunderttausendfach hat dieses Wissen Menschen getröstet und es ist dieser Zuspruch, wir müssen durch Trübsal ins Reich Gottes eingehen, ist auch dem Spott der Welt, die immer irgendwie mit ihrem Spott kommt und sagt, ja, wo ist denn der liebe Gott und so, ist doch das Wort Gottes hunderttausendfach überlegen. Unser Kirchengesangbuch ist voll, eine Wolke von Zeugen haben da Texte hinterlassen, die uns zeigen, das ist ein Wort, was wirklich Menschen tröstet in äußerster Not, denn das sind alles Lieder aus Notzeiten. Aber wir haben eben hier auch bei dem Propheten Daniel diesen großen Unterschied zwischen den Menschen. Er sagt, die Gottlosen werden gottlos handeln. Das ist so. Merkt ihr, wie sich da etwas andeutet? Da ist so eine Kluft dazwischen. Es ist so eine Kluft, eine unüberwindbare Kluft zwischen Menschen des Glaubens und Menschen, die keinen Glauben haben. Ich bin da manchmal auch als Jugendlicher schon dran verzweifelt, mit meinen Schulkameraden gesprochen, man hat diskutiert, ich denke, die leben auf einem anderen Stern. Oder ich lebe auf einem anderen Stern, bin ich ein Alien irgendwie, so kann man sich manchmal fühlen. Wenn man redet von Dingen, da ist kein... Auch Argumente helfen da nicht. Und das wird hier so ganz schlicht gesagt. Die Gerechten werden in Gottes Heil eingehen, die Gottlosen werden weiterhin gottlos handeln. Damit wir mal über diesen krassen Differenzen nicht verunsichert werden, das Neue Testament macht es ja genauso deutlich, nicht? Wenn ihr das Neue Testament einmal lest, komplett, vor allen Dingen die Johannestexte, Evangelium und Johannesbriefe, da wird deutlich, es gibt Licht und es gibt Finsternis. Gott ist Licht und da ist keine Gemeinschaft, du kannst das nicht verbinden. Und da wird das so deutlich gemacht, dieser Gegensatz von Reich Gottes und vom Reich der Welt, Licht, Finsternis. Oder in uns selbst, macht der Apostel Paulus, sagt, es gibt Fleisch, das ist der alte Mensch in seinem Aufbegehren gegen Gott. Es gibt Geist, wir sind innerlich neu, durch Gottes Geist neu. Diese beiden sind gegeneinander, in uns selbst haben wir das ja. Und in diese Differenzen hinein sagt Jesus seinen Jüngern, meine Worte sind Geist und Leben. Meine Worte sind Geist und Leben. Warum zitiere ich dieses Wort? Weil wir keine andere Chance haben, als nur die Worte Jesu zu bezeugen in dieser Welt. Das ist das Einzige, was irgendwo Leben bringen kann, Geist bringen kann in die Geistlosigkeit, was Licht hineinbringen kann in die Finsternis. Unsere Argumente sind das nicht. Denk dir 100.000 Argumente am Schreibtisch auf, du wirst damit nicht irgendeinen Menschen wirklich erreichen. Die Waffen unseres Kampfes, sagt Paulus, sind geistlich. Deswegen hat auch die Gemeinde Jesu, die Urgemeinde, bis ins 4. Jahrhundert hinein überhaupt gar nicht für den Glauben gekämpft, weltlich, konnten sie auch gar nicht, war verfolgte Gemeinde nicht. Nur Bezeugen des Wortes Gottes und Gebet und Bereitschaft zum Leiden um Christi Willen hat die Christenheit ausgebreitet im gesamten Mittelmeerraum. Das ist ein gewaltiger Unterschied zum Islam. Der Islam hat sich von Anfang an mit Waffengewalt verbreitet. Das ist ein Sündenfall in der Kirche, dass dann mit der Legalisierung und der Einführung des christlichen Glaubens im Römischen Reich, dann war man auf einmal auf der Seite der Macht, nicht? Und dann fing man an, all diese menschlichen Mittel zu verwenden, menschliche Waffen zu gebrauchen, nicht? Unterdrückung der Gegner und so weiter. Aber die ersten 3, 4 Jahrhunderte ging das nicht und da galt, was Paulus sagt, unsere Waffen sind geistlich, mächtig im Dienst Gottes Festungen zu zerstören, nämlich alle Gedanken, was Menschen konstruieren, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, das zerstören wir mit geistlichen Waffen. Und das ist nur Gebet für Menschen und Bezeugen des Wortes Gottes und Bereitschaft dafür auch zu leiden. Zuletzt wird Daniel hier die Zukunft der Gerechten ausgemalt. Daniel hatte, wenn wir das lesen, ein schweres Leben, aber ein gesegnetes. Er war mitten in einer Welt voller Götzendienst, eine Welt voller Selbstverherrlichung. Man kann das in den Museen heute noch bewundern. Die Menschen bewundern das ja immer, wo Menschen sich groß herausputzen. Die menschliche Selbstüberhebung, Selbstherrlichkeit, die wird immer bewundert. Da sieht man die großen Reiterdenkmäler und ach Gold. Und die Babylonier haben das natürlich auch vermocht, nicht? Dieses Portal kann man in Berlin, glaube ich, bewundern, nicht? Und auf der Museumsinsel, das Ishtar-Tor und so. Ach, das ist beeindruckend, wie dieser Nebukadnezar fast wie ein Gott ja die damalige Welt regiert hat. Und da war Daniel als ein schlichter, gläubiger Mensch in diesem Umfeld und darf in Gottes Ruhe eingehen. Gott sagt, jetzt geh deinem Ende entgegen und geh ein zu Gottes Ruhe. Ah, das sind schöne Worte Gottes. Wir haben ja in den Gemeinden, habe ich immer mit vielen alten Menschen zu tun, nicht? In der Kirche hat man den Eindruck, sind immer alle alt. Das ist noch ja mal eine so wichtige Lebensphase. Daniel war auch alt, hochbetagt. Und da wird ihm von Gott gesagt, geh deinem Ende entgegen. Das ist schon erstmal ein krasses Wort, ne? Möchte ich als Gemeindepfarrer mal mich ein bisschen zurückhalten, wenn ich so alte Menschen besuche, sage, geh deinem Ende entgegen. Das macht Daniel, Gott aber bei Daniel. Geh deinem Ende entgegen, ganz bewusst. Geh ein zu deiner Ruhe. Für die Gläubigen hat Gott eine Ruhe vorbereitet, eine Ruhe von den Mühsalen und diesem Lebensweg in dieser schwierigen Zeit. Du wirst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Dem Daniel wird gesagt, du hast ein Erbteil. Daniel hat eigentlich in dieser Welt schon fast alles gehabt. Also als einer der ganz Großen am babylonischen Königshof hat er eigentlich alles erreicht, nicht? Höher konnte man da fast nicht hinaus. Aber es war alles so klein, weil es ja so vergänglich war. Und es sagt Gott ihm, geh ein zu deinem Erbteil. Du hast ein Erbteil bei Gott. Und das möchte ich ans Ende stellen. Weißt du das, dass du auferstehen wirst? Weißt du das ganz genau, dass du ein Erbe hast im Reich Gottes? Wenn du sagst, ja, dann frage ich noch mal ein bisschen provokativ nach, woher weißt du das denn? Wisst ihr, das genügt nicht, wenn wir mit vagen Hoffnungen irgendwas nachplappern und sagen, ja, da kommt noch irgendwas und dann habe ich da auch bestimmt. Nee, das wird nicht dich tragen in der letzten und größten Not. Das wird dich nicht tragen, wenn es ans Sterben geht, sondern du musst es wissen. Und dieses Wissen kann nur aus dem lebendigen Wort Gottes kommen. Also gründe das doch auf das, was Gott sagt in seinem Wort. Diese Worte sind mächtig. Diese Worte, die Gott geredet hat, sollen wir kennen. Die können uns wirklich trösten, bis auf das Herzensgrund. Lass das nicht eine Idee sein, sondern frage Gott wirklich, was wird das Ende sein? Und zwar meines Lebens. Was wird das Ende meines Lebens sein? Und dann forsche dazu in der Schrift. Gott hat viel dir dazu zu sagen. Und ich möchte jetzt mit euch ein Lied singen, was deutlich macht, das schöne und fröhliche Glaubenszeugnis davon, dass wir ein Leben haben mit Ewigkeitswert. Das ist nicht nur alt im Kirchengesangbuch von vor hunderten Jahren, sondern diese Glaubenshoffnung ist heute lebendig unter Menschen des Glaubens. Und deswegen singen wir jetzt ein Lied, das ist ganz neu von vor ein paar Jahren von der Outbreak Band. Wir haben es auch letztes Jahr zum Ewigkeitssonntag gesungen, da werdet ihr es können. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Was für eine Aussicht. Gott schenke und bewahre uns in diesen Glauben und halte uns darin bis ans Ende. Amen.